dass ich an der Stelle hier sein kann. Und ich freue mich auch, dass so ein großes Interesse an diesem Vortrag besteht. Und womit wir uns innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde auseinandersetzen werden, ist, wie man sich auf einem Linux-System zurechtfindet und wie man Hilfe bekommt. Mich würde erstmal interessieren, das ist ja hier das Einsteigerforum. Wer von Ihnen oder wer von euch ist denn an der Stelle schon, sag mal, ein etwas fortgeschrittener Nutzer? Ja, das sind schon sehr viele. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Wir schauen uns mal an. Vielleicht ist das eine oder andere ja für euch unbekannt, für euch neu. Und wir schauen uns an der Stelle an, welche Hilfsmittel es auf dem Linux-System gibt. Werde ich einen kleinen Überblick geben. Und dann werde ich auch noch einen Ausblick geben auf externe Hilfe. Ja, also es gibt einerseits die Möglichkeit, Dinge, die dabei sind, zu benutzen und andererseits auch externe Dinge zu benutzen, die halt meinetwegen über das Netz oder Ähnliches zur Verfügung stehen. Kurz zu mir. Für mich ist das hier ein bisschen vertrautes Gelände. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dürfte ich so vor 25 Jahren das erste Mal hier gewesen sein, im Rahmen der Mitorganisation. Das heißt, es ist für mich ein Heimspiel. Und seitdem sind eine ganze Reihe anderer Events oder haben eine ganze Menge anderer Events stattgefunden, an denen ich mitorganisiert habe oder an denen ich einfach nur als Vortragender dabei war. Seit 2012 ist eine ganze Menge Wissen in ein Buch geflossen. Das ist das Debian Paketmanagement Buch. Das habe ich zusammen mit, oder das schreibe ich zusammen mit Axel Beckert. Und seit 2023 gibt es auch ein kleines Notizbuch für bessere Programmierer. Da gibt es eine ganze Menge Hilfe für alltägliche Kommandos. Da werde ich aber später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Womit verdiene ich mein Geld? Ich bin als IT-Spezialist unterwegs, kümmere mich um Druck und Satz und um technische Dokumentation. Das heißt also, ich bin einer der ganz wenigen, die Dokumentation gerne machen. Und ich sag mal so, wenn ich viel Glück hätte, würde ich für jeden Rechtschreibfehler auch auf Speisekarten bezahlt werden, dann wäre ich jetzt Millionär. Ja, so muss ich aber auch noch andere Dinge machen, zum Beispiel Betreuung von Linux-Systemen oder auch Programmierung oder auch IT-Schulungen. Das heißt, ich mache Linux-Schulungen, LPI-Vorbereitungen, Python-Schulungen. Ja, man kann auch eine Postgres, also eine Datenbank-Schulung von mir bekommen. Einfach fragen. Ich bin bezahlbar, aber nicht bestechlich. Normalerweise gibt es einen Standort. Ich habe das ersetzt durch einen Arbeitsort. Ja, ich lebe nicht im Zug, ich habe ein Zuhause. Als allererstes schauen wir uns an die Werkzeuge, die es auf dem Linux-System gibt, die an der Stelle schon vorhanden sind. Das heißt, alle diese Dinge braucht ihr nicht installieren, die sind alle schon da. Das ist eine kleine Übersicht und wir werden auch das eine oder andere, ich werde auch das eine oder andere demonstrieren, damit ihr noch eine weitere Info bekommt. Diese ganzen Folien sind auch später noch verfügbar. Ja, also einfach auf der Website, auf die Webseite dann gehen, zum Vortrag gehen. Ich freue mich über Fotos, aber wenn man das ganze PDF haben will, dann einfach später über die Webseite beziehen. Das erste Werkzeug, was wir uns anschauen, das heißt Alias. Und das ist eine Art Abkürzungsmanager. Das heißt also, mit diesem Werkzeug kann ich mir Abkürzungen für Programme oder Programmaufrufe anzeigen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein langes Kommando habe oder ein Kommando habe mit verschiedenen Optionen hinten dran und ich diese Option nicht jedes Mal tippen will, dann lege ich mir einen entsprechenden Alias an. Und da können wir mal hier reinschauen. Wir nehmen uns mal ein neues Terminal. Mit einer Hand ist das total spannend. Wenn wir uns mal das Alias-Kommando anschauen, dann sehen wir hier, auf diesem System sind zwei Alias oder zwei Abkürzungen hinterlegt. Ja, also einerseits der Alias für HH, da wird also das Kommando HSTR aufgerufen, also sozusagen ein History-Ersatz. Und dann ist ja noch ein zweites hinterlegt für LS, sprich, wenn wir das Kommando LS aufrufen, wird stattdessen das Werkzeug LS mit dem Parameter minus minus caller gleich auto aufgerufen. Wir als Nutzer können uns unsere eigenen Alias-Kommandos anlegen, wir können die löschen, wir können die hinzufügen, ändern, jederzeit. Ja, also wenn ihr so ein großes Aufrufkommando habt, was so breit ist, dass es drei Bildschirmzeilen braucht, legt euch einen Alias an, die Chancen auf Vertippen sind kleiner. Das nächste, was wir haben, ist das kleine Werkzeug Apropos. Das heißt also, wir haben damit die Möglichkeit, nach Werkzeugen zu suchen, die auf ein Stichwort passen. Das heißt also, mit dem Apropos oder das Apropos schaut in die kleinen Hilfeseiten und stöbert, wertet die sozusagen aus und sucht danach nach Werkzeugen, wo unser Stichwort drin vorkommt. Das heißt also, wenn wir nicht ganz genau wissen, was ein Werkzeug macht oder was halt so ähnlich sein könnte, dann können wir das Apropos benutzen. Das dritte ist Help. Das zeigt also eine Hilfe für Shell-Funktionen an. Das sind also spezielle Dinge, die wir in unserer Shell definiert haben. Dann kommen wir zu zwei Kommandos, nämlich Info und Man. Man ist das gebräuchlichere. Das ist eine Abkürzung für Manual Page, also Hilfeseite. Und das zeigt eine eingebaute Hilfe zu einem Programm an. Also sprich, wenn wir eine Manpage aufrufen, wenn wir mal man.df aufrufen, dann sehen wir hier eine entsprechende Hilfeseite. Die Hilfeseiten sind alle in etwa ähnlich aufgebaut. Das heißt also, wir haben oben eine Information, das heißt also, wozu das Ganze gehört. Hier gehört es zu den Dienstprogrammen. Dann sehen wir eine Kurzbeschreibung, also hier Anzeige der Dateisystembelegung, dann eine Übersicht über die einzelnen Parameter und dann eine entsprechende Beschreibung. Darunter kommen dann meistens die entsprechenden Optionen. Hier auch zu sehen, es gibt sogenannte kurze Optionen und lange Optionen. Es gibt also in der Welt zwei, sagen wir mal, nicht immer versöhnliche Lager. Die einen sind die Fetischisten für die kurzen Optionen und die anderen möchten lange Optionen haben. Mittlerweile hat ein kleiner Versöhnungsprozess stattgefunden, dass in so einer Manpage beide Optionen auch angezeigt und aufgeschrieben sind, dass man sich also entscheiden kann, ich kann mir den jeweiligen Buchstaben merken oder ich möchte doch die lange Option tippen. Hinweis dazu, diese Optionen sind nicht einheitlich, also ein Minus A bei einem Kommando heißt nicht das gleiche wie bei einem anderen Kommando. Das legt jedes Entwicklerteam, jeder Entwickler, Programmierer selber fest. Aber die Manpage ist an der Stelle sehr cool, weil es zeigt es uns an und dann können wir darin blättern und können uns anzeigen lassen, was dort steht. Ganz weiter unten steht noch der Autor, wer diese Manpage geschrieben hat und auch wer sie übersetzt hat. Und natürlich auch noch der Hinweis, wo man sich bei Fehlern oder wo man Fehler melden kann. Also sprich, wenn Fehler im Programm auftauchen, ist noch etwas angegeben, wo man also qualifiziert meckern darf. Dann hatte ich noch gesagt, die Infopages. Die Infopages stammen aus einem parallelen Projekt. Und das Projekt waren die GNU-Infopages. Die sind ein kleines bisschen anders aufgebaut. Die Manpages sind so aufgebaut, eine Hilfeseite pro Programm. Die Infopages sind eher so eine Art Buch. Ja, das sind also zwei verschiedene Konzepte. Die Manpages sind immer installiert. Die Infopages muss man nachinstallieren. Dann haben wir noch vier weitere kleine Werkzeuge, Type, What is, Where is und Which. Bei Type kriegt man zum Beispiel raus, was ist das überhaupt für ein Programm? Was macht das überhaupt? Ist das jetzt ein Shell-Skript oder ist das eine ausführbare Datei oder ist das eine Shell-Funktion? Ja, das kriegt man damit raus. What is zeigt die Kurzbeschreibung an, das heißt, es macht genau das Gleiche, das nimmt die entsprechende Hilfeseite und gibt nur die entsprechende Kurzbeschreibung aus. Also wenn wir das hier mal aufrufen, what is DF, dann sehen wir hier genau diese entsprechende Kurzbeschreibung. Das heißt, wenn wir nur eine kurze Info brauchen, dann ist das What is eine gute Idee. Dann haben wir noch Where is, und Where is steht ja hier. Es listet die Angaben zu den Komponenten eines Programms auf. Was haben wir? Wir haben die ausführbaren Dateien, wir haben die Bibliotheken dazu, wir haben auch die Dokumentation dazu. Das heißt also, damit bekommen wir heraus, welche Dateien einfach zu diesem Programm dazugehören. Und hier sehen wir an der Stelle, okay, dieses DF besteht aus zwei Komponenten. Wir sehen einerseits, es gibt etwas in UserBin, das heißt, dort befindet sich das Binary, also sozusagen das DF als Kommando. Und rechts daneben ein Hinweis zu der jeweiligen Hilfeseite. Das heißt, wir sehen, es gibt einen Hinweis zu den Man-Pages im Verzeichnis UserShare Man, Man1. Dort befindet sich eine Datei namens df1.gz. Und das Man-Kommando macht nichts weiter, außer diesem Pfad zu folgen, diese Datei herzunehmen, auszupacken und darzustellen. Aber damit bekommen wir heraus, aus welchen Komponenten das Ganze besteht, wo das Ganze hinterlegt ist. Dann kommen wir noch zu dem kleinen Kommando which. Wer von euch hat das Kommando which schon mal benutzt? 1, 2, 3. Das Switch-Kommando ist was total Tolles, weil das Switch-Kommando zeigt uns nämlich an, welches Programm von der Shell ausgeführt wird. Und zwar bevor wir das Programm aufrufen. Warum ist das an der Stelle wichtig? Es kann ja durchaus sein, dass wir in unserem Pfad mehrere Angaben haben. Ja, dass wir also sagen, okay, wir haben mehrere Programme installiert und das Switch-Kommando schaut dann diese einzelnen Komponenten durch und teilt uns dann nämlich mit, aha, wenn wir das Werkzeug df aufrufen, wird das erste ausgeführt, was jetzt hier dort zu sehen ist. Das heißt also, hier wird UserBin df ausgeführt. Wenn wir also mehrere Programme haben in unterschiedlichen Verzeichnissen, werden diese Verzeichnisse durchgeschaut und hier sehen wir, dieses Programm wird ausgeführt. Hier habe ich mal noch ein kleines Beispiel für apropos und ich habe hier mal nach dem Wort Compression geschaut. Ich habe ihm hier also gesagt, bitte stöbere mal nach dem Wort Compression und dann stöbert es mir diese ganzen Man-Pages durch, nimmt jeweils die erste Zeile davon, also die Kurzbeschreibung, und listet mir alle Programme auf, in denen das Wort Compression drin vorkommt. Ja, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass 7z ein Komprimierprogramm ist, dann findet mir das apropos das an der Stelle raus, guckt also in der Kurzbeschreibung nach und listet die alle untereinander auf. Was das apropos nicht kann, das kann jetzt keine Ähnlichkeitsvergleiche machen, ja, das guckt einfach nur nach der 1:1 Beschreibung in der Manpage. Wenn ihr also das Wort falsch schreibt, dann findet es nichts. Jetzt gehe ich nochmal genauer auf die Man-Pages ein. Die Man-Pages, wie gesagt, gibt es zu jedem spezifischen Programm dazu. Das heißt, es wird zu jedem Werkzeug geliefert. Das sind komprimierte Text- oder mit gzip komprimierte Textdateien. Und den Aufbau haben wir uns gerade schon angeschaut. Kurzbeschreibung, ausführliche Beschreibung, Programmaufruf, Parameter etc. Diese Man-Pages sind aber kategorisiert in verschiedene Bereiche. Das heißt Programme und Werkzeuge, Systemaufrufe, Bibliotheksaufrufe, besondere Dateien, Dateiformate, verschiedenes, Systemadministration und Routinen des Linux-Kernels. Und wenn ihr euch daran erinnert, wo ich die Manpage aufgerufen habe, dann taucht die hier oben wo jetzt mein Mauscursor zu sehen ist, taucht hier so eine 1 auf. Das heißt also, das, was hier zu sehen ist, ist die erste Kategorie. Das heißt, wenn wir das nochmal in der Liste anschauen, ist das die Kategorie Programme und Werkzeuge. Das heißt also, wenn wir dem Man nichts weiter mitgeben, sucht es in der allerersten Kategorie. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Kategorie 2 schauen wollen, dann müssten wir Man 2 das Ganze benutzen und das Werkzeug, und dann würde es in der zweiten Kategorie Systemaufruf nachschauen, ob es da auch eine passende Man-Page dazu gibt. So sieht das Ganze im Terminal aus, und die Navigation findet in einem Pager statt. Das heißt, es wird seitenweise dargestellt, und alle VI- bzw. WIM-Spezialisten sind dann im Vorteil. Die können nämlich die WIM-Tasten benutzen und da in den Man-Pages stöbern. Alle Nicht-VI-WIM-Spezialisten sollten die Kommandos von WIM lernen. Es hilft. Wo befinden sich die Man-Pages? Die Man-Pages liegen im Dateisystem. Und ihr seht auch hier, die liegen unter User Share Man. Die sind also für alle Benutzer zugänglich. Dann gibt es die entsprechende Sprache. Also wenn ihr nur die deutschen Man-Pages installiert habt, dann findet ihr nur die Man-Pages unter usershareman.de für Deutsch. Danach der entsprechende Bereich, also der Bereich 1, ja, Systemwerkzeuge. Dann unter Man 1 und danach befindet sich das entsprechende Programm, und das ist dann eben meinetwegen ein GZ. Infopages, nochmal darauf eingegangen, kommen vom GNU-Projekt und gab es an der Stelle hauptsächlich als Dokumentation von dem GNU-Projekt selber. Da kommen dann die Tech-Spezialisten zum Ziel. Und das ist im Endeffekt eigentlich eine Sammlung von Makros für das Textformat Tech. Und die werden entsprechend kompiliert und werden dann mit dem Info-Kommando angezeigt. Wenn ihr das Info nicht installiert habt, könnt ihr es nicht benutzen. Im Terminal sieht das an der Stelle genauso aus wie die Man-Pages, quasi nur wie so ein Buch. Und ihr könnt das an der Stelle aufrufen mit dem Kommando Info oder, falls ihr das installiert habt, mit dem Kommando pinfo und der entsprechenden Kategorie. Ja, das heißt also, hier haben wir zum Beispiel so eine Beschreibung zu den entsprechenden Dienstprogrammen, und hier kommt die Welt der anderen Editor-Benutzer ins Spiel, weil die Tastenkombination, die man da hat, um da drin zu stöbern, das ist das für das andere Betriebssystem namens Emacs. Hier prallen also kleine Welten aufeinander. Jetzt kommen wir als nächstes dazu. Wir hatten die Man-Pages, und jetzt schauen wir uns mal die Hilfeoptionen der Programme an, weil die Programme bringen ja auch noch so etwas mit. So, und das ist an der Stelle eine coole Sache. Das heißt, die Entwickler haben sich gedacht, okay, wir wollen mal unseren Benutzern noch ein bisschen Hilfe mitgeben. Dazu gibt es üblicherweise eine Reihe von Schaltern, also zum Beispiel minus klein h oder minus minus help, also eine kurze Option und eine lange Option, und eventuell sogar noch minus Fragezeichen. Ob diese Schalter implementiert sind, ob sie vorhanden sind, das entscheiden die Entwickler. Es gibt dafür keinen Standard. Ja? Ob sie da sind, das müsst ihr vorher in der Man-Page nachgucken. Und bitte auch noch als Hinweis, verlasst euch nicht darauf, dass minus H an der Stelle immer die Hilfe aufruft. Ja? Manche Programme machen das anders. Zum Beispiel minus H steht bei einigen Werkzeugen für Human Readable. Das heißt, da verbirgt sich eine andere Bedeutung dahinter. Ja, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel das df-Kommando nehmen . Ja, das df-Kommando sieht normalerweise so aus. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Hilfe haben und denke, ich kenne doch da das minus h, dann macht das nämlich an der Stelle was anderes. Das macht hier Folgendes, das nimmt hier einfach die Plattengrößen, also den freien Speicherplatz, und rechnet das in ein menschenlesbares Format um. Einige Programme machen das. Wie gesagt, nochmal als Hinweis, bevor ihr das aufruft, guckt nach, was der Parameter macht. Dann gibt es noch Zusatzinformationen. Diese Zusatzinformationen befinden sich ebenfalls wieder im User Share. Und dort gibt es ein spezielles Verzeichnis, was dafür reserviert ist. Das ist das Verzeichnis User Share Doc. Und dann für den jeweiligen Programmnamen gibt es dort Informationen, die die jeweiligen Entwickler oder Maintainer noch bereitgestellt haben. Diese Informationen sind nicht standardisiert. Das heißt, was dort drin liegt, das entscheiden die jeweiligen Entwickler. Da können zum Beispiel Beispielkonfigurationen drin liegen, ja? Also eine Konfigurationsdatei, und für den und den Zweck gibt es das, für den Zweck gibt es jenes. Lizenzinformationen können drinstehen oder auch Handbücher in anderen Formaten, meinetwegen das, die Dokumentation als PDF oder Beispielbenutzung oder was auch immer. Ja? Ich habe das hier mal für das Werkzeug MC dargestellt, und hier sehen wir, hier ist zum Beispiel ein About-File drin, dann ist eine Autoreninformation drin, ein Changelog ist drin, ein FAQ ist da drin. Ja, es gibt auch ein Hacking-GZ, ich habe da nie reingeguckt, wer weiß. Ja, das könnte man so als Hausaufgabe mitgeben. Dann gibt es ein README, ein News und so weiter. Ja, also diese Informationen in dem User-Share-Doc sind programmspezifisch. Das legen die jeweiligen Entwickler fest, und da sind, wie gesagt, diese Nebeninformationen noch drin. Was und wie das da drin liegt, liegt bei den Entwicklern. Das waren die internen Werkzeuge, und jetzt gucken wir uns nochmal die externen Sachen an. Ja, es kann ja durchaus auch sein, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt auf meinem System gestöbert, ich habe gesucht und ich komme nicht weiter. Soll ja vorkommen. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal 2, 3 Webseiten, wo ihr nachschauen könnt, wo ihr vielleicht noch Hilfe finden könnt. Ich als Debian-Benutzer habe vor langer, langer Zeit festgestellt, dass die Ubuntu-Benutzer ein Wiki haben. Und ich habe das erst so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst, weil ich mir gesagt habe, wer weiß, was die da machen. Später dann habe ich herausgefunden, das ist ja gar nicht so schlecht, und musste zugeben, ja, schön gemacht. Das ist eine Webseite, das ist ein Wiki, was sie pflegen. Es ist in deutscher Sprache. Vielleicht für viele von euch leicht und hilfreich. Es ist für Einsteiger formuliert. Das heißt also, es ist so geschrieben, dass nicht nur Experten das Ganze verstehen können, sondern auch jemand, der in die Sache hineinwachsen will. Es ist mit sehr vielen Beispielen versehen und mit sehr viel Querverweisen. Und das ist an der Stelle unheimlich cool. Und mittlerweile, also das existiert jetzt seit mindestens 10, 15 Jahren, und es ist sehr gewachsen, und ich benutze das sehr, sehr gerne. Mittlerweile gucke ich auch das eine oder andere einfach über das Wiki der Ubuntu-User nach. Ja, also wenn wir jetzt mal, jetzt müssen wir mal hier drauf gehen, gehen wir mal auf das Wiki der Ubuntu-User, da drauf. Das heißt, dann haben wir hier oben rechts eine Suchfunktion, und jetzt gucken wir mal, wir gucken mal nach dem Werkzeug MC. Dann bekommen wir eine entsprechende Liste von Suchergebnissen. Und dann bekommen wir diese Informationsseite angezeigt. Das heißt, wir haben hier erstmal die Information, was ist das überhaupt für ein Programm? Dann haben wir Informationen zur Installation. Hinweis, das Ganze ist Ubuntu-spezifisch, aber lässt sich auch für Debian und für andere Distributionen benutzen. Dann steht an der Stelle etwas zur Konfiguration da, also wo stelle ich da bestimmte Dinge ein, wie sich der Midnight Commander verhält, welche Einstellungen, welche Farben etc. Dann haben wir hier Funktionstasten, ja, also was, mit welchen Tasten kann ich das bedienen. Dann gibt es hier noch Befehle dazu, Tastaturkürzel, ja, das hat man alles in diesem Wiki über die Jahre hinweg zusammengesammelt. Und da hat man alle Informationen auf einen Blick und sogar auch noch ein paar Tipps und Tricks dazu. Diese ganzen Informationen stehen nicht in der Manpage, sondern die stehen halt, wie gesagt, nur in dieser Webseite. Und das ist ziemlich cool, wenn man einfach mal schauen will, was kann das Programm, kann es vielleicht noch ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Das ist wirklich, wirklich nützlich. Dann gibt es das Linux-Wiki. Das Linux-Wiki gibt es mittlerweile seit, ich würde sagen, 25 Jahren. Und das Linux-Wiki hat eine andere Philosophie. Es ist zwar auch im Wesentlichen in deutscher Sprache, aber die Inhalte sind nicht kuratiert. Das Ubuntu-Wiki oder das Wiki der Ubuntu-Users, da guckt nochmal jemand drauf, dass das an der Stelle auch alles stimmt. Bei diesem hier, beim Linux-Wiki, da könnt ihr selber Dinge eintragen, könnt ihr eure Erfahrungen unterbringen, könnt ihr eure Notizen unterbringen. Ja, da guckt keiner drauf, ihr schreibt es so rein und es bleibt da auch stehen. Ja, das heißt also, diese Inhalte sind genau so, wie es die jeweiligen Nutzer reingeschrieben haben. Da das schon länger existiert, findet ihr auch ältere Sachen. Also wenn ihr mit älterer Hardware kämpfen wollt oder müsst, dann könnt ihr dort noch Informationen bekommen. Wie gesagt, ihr könnt euch dort einen Account anlegen, könnt eure Notizen teilen, könnt auch da recherchieren, kommentieren, ändern etc. Dafür ist das Ganze an der Stelle da. Ich habe es auch eine ganze Weile genutzt. Ich habe da zum Beispiel Schulungsinformationen hinterlegt, Abläufe hinterlegt, sodass andere das auch benutzen können. Dann gibt es da noch eine weitere Webseite, die heißt an der Stelle Explain Shell. Ich habe das mal durch Zufall gefunden. Und das ist eine interaktive Webseite, die verwendet JavaScript und die erklärt die Komponenten und die Parameter eines Kommandos. Ja, wenn ihr also an irgendeiner Stelle recherchiert und irgendwie ein großes Kommando findet und nicht wisst, was das tut, solltet ihr vorher vielleicht mal nachschauen. Und dieses Werkzeug funktioniert so, dass ihr das dort eintragt und dann gibt es eine jeweilige Erklärung pro Komponente. Ja, also wir gehen mal auf diese Webseite da drauf, Explain Shell. Das meldet sich erstmal so mit einem entsprechenden kleinen Eingabefenster, mit so einer Eingabezeile. Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, naja, ich muss jetzt hier mal df-help da eingeben. Dann seht ihr, dann wertet das Explain Shell das Ganze aus. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel mit dem Mauszeiger da drüber fahren. Und dann seht ihr, dann wird das jeweilige hier unten hervorgehoben. Wir haben jetzt hier nur ein einfaches Kommando, aber wenn ihr so ein riesengroßes langes habt, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch irgendwie, was weiß ich, eine Pipe noch dazu packe. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, dann analysiert es das auch. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel, sehe ich diese Informationen, dann würde ich hier sagen, dann hebt es das hervor. Und dann kann ich also Stück für Stück hier auf das jeweilige Segment gehen und kann mir anzeigen lassen, was das macht. Und das finde ich eine total coole Geschichte, weil man jetzt Stück für Stück da durchgehen kann und sehen kann, dieser Teil steht dafür, das macht eigentlich dieses und das macht jenes. Die Informationen dazu zieht das Explain Shell aus den Manpages. Das heißt also, das holt sich die Informationen dort raus und stellt das dann Stück für Stück dar. Ja, also wenn ihr nicht wisst, was so eine große Kommandozeile macht, lasst es mal von dem Ding auswerten. Gibt coole Effekte. Dann gibt es noch Lernmaterialien. Lernmaterialien habe ich hier jetzt mal Offline-Sachen bereitgestellt. Es gibt da sowas wie Bücher. Der jüngeren Generation muss man ja erklären, was das ist. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine Reihe von Verlagen, also Rheinwerk ist übrig geblieben, O'Reilly ist übrig geblieben, D. und Wiley. Alle anderen sind eher so weg. Dann gibt es Zeitschriften. Die verlässlichsten sind meines Erachtens halt Linux User, Linux Magazin, Raspberry Pi Geek. Die anderen, wie zum Beispiel Linux Welt ist sozusagen die Linux-Variante in der Bild-Zeitung. Ja, das hat große Bilder, große Überschriften. Ist auch guter Content drin, aber ist halt eine andere Zielgruppe. Dann gibt es an der Stelle noch Cheat Sheets, das sind die, die ich gebaut habe. Die gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Ich habe hier nochmal eins dargestellt, wo halt verschiedene Werkzeuge dargestellt sind. Gibt es auch als PDF, gibt viele Sachen auch als Schreibtischunterlage, als Mauspad, als bedruckte Tassen und so weiter. Ist alles verfügbar in verschiedenen Varianten. Hilft auch. Dann könnte es ja durchaus sein, dass es jemanden bei euch gibt, dem ihr ein Linux vorsetzen wollt, aber der sich nicht traut. Und ihr könntet ja jetzt folgenden Tipp vielleicht mal benutzen. Ihr könntet eins von diesen Themes verwenden. Diese Themes existieren. Und dann könnt ihr ein Linux benutzen und könnt meinetwegen so ein XPQ4-Theme aufspielen. Und dann sieht das aus wie so ein Windows XP. Steckt aber ein Linux drunter. Das gibt es für verschiedene Sachen. Also ich kenne es, wie gesagt, hier für das XP-Theme. Ich kenne das aber auch für das OS X. Das nutzt zum Beispiel die französische Distribution Emmabuntus. Ja, das heißt, es ist so ein OS X, also macOS-ähnlicher Bildschirm und dann hat man dort wandelnde Icons. Tolle Dinge, sieht cool aus. Ja, steckt ein Linux unten drunter, funktioniert einwandfrei. Was ich hier zum Beispiel benutze, ist das CDE-Theme. Das hat einfach damit zu tun, vor 30 Jahren bin ich auf das CDE gestoßen, habe dieses Theme lieb gewonnen und will das einfach behalten. Und dann gibt es natürlich noch eins, wer mal auf die sicherheitsrelevante Distribution Kali Linux umsteigt, das kennt auch ein Theme namens Windows 10. Und damit kann man sozusagen in Kali Linux bereitstellen, was wie Windows 10 aussieht, aber wo halt einfach ein cooles Linux unten drunter ist. Ja, also wenn jemand mal sowas ausprobieren will, das sind coole Effekte, die man damit erreichen kann. Dann gibt es noch eine Geschichte und das hat was mit Menschen zu tun. Ja, wir haben ja bisher nur über Technik gesprochen und was mit Menschen ist da, wo vielleicht an vielen Stellen die größte Hemmschwelle ist, weil dann muss man mit Menschen agieren. Ja, solche Veranstaltungen wie hier sind dafür bestens geeignet. Hier sind die richtigen Menschen da, mit denen kann man reden, auf die kann man zugehen, die kann man fragen und die freuen sich auch, wenn sie gefragt werden und antworten. Wenn man solche Veranstaltungen nicht mag, nicht hingehen will oder es zu weit weggeht oder es nicht passt, sollte man nochmal bei sich selber in der Umgebung gucken. Gibt es auch sogenannte lokale Linux-User-Groups. Auf die Webseite gehen, schauen, was die für Veranstaltungen haben. Vielleicht, wenn man ein bestimmtes Problem hat, da nochmal sagen, hier, ich habe das Problem, wäre denn an dem Tag, wo die Veranstaltung eingetragen ist, jemand da, der mir bei dem Problem weiterhelfen kann. Ist eine coole Sache. Dann gibt es Mailinglisten, Chatgruppen, wo man nachfragen kann oder auch Schulungen und Workshops. Und das sind eigentlich so diese Sachen, wo man seine Hilfe finden kann. Ja? Also wer mit dem Technischen nicht vertraut ist, kann sich noch an Menschen wenden. Das ist für alle ganz gut. Dann kommt man an der Stelle miteinander in Kontakt und kriegt sein Problem gelöst. Hier sind noch die kleinen Links dazu, also wer Shell-Tipps haben will oder auch wer das Notizbuch haben will, ist hier drauf nochmal verlinkt. An dieser Stelle wäre ich am Ende des Vortrags, sage vielen lieben Dank und freue mich jetzt auf eure Fragen.
vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Er war wirklich spannend. Ich benutze seit etlichen Jahren Linux, bin quasi damit aufgewachsen. Ich habe sogar noch ein Kommando gefunden, was ich noch nicht kannte, nämlich where is. So, und nun zur ersten Frage.
Du warst ja auch nicht in meiner Schulung.
Ich habe folgende Frage. Wenn man ein Kommando hat, was normalerweise nur als Root ausgeführt wird, kann man die Manpage als normaler Benutzer lesen?
Die Manpage kannst du immer als Benutzer lesen. Das steht dir immer zur Verfügung, unabhängig davon, ob das Kommando jetzt als normaler Benutzer oder restriktiv für den Benutzer Root zur Verfügung steht. Die Manpage steht dir immer offen.
Okay, nächste Frage. Es wurde erklärt, dass Manpages in mehrere Segmente... Geht das so besser? Ja. Es wurde erklärt, dass Manpages in mehreren Segmenten verfügbar sind. Kann man denn sich auch auflisten lassen, für welche Segmente Manpages verfügbar sind? Wie zum Beispiel DF gibt es vielleicht nur für Teil 1. Aber wo weiß ich denn, ohne zu raten und auszuprobieren, für welche Segmente es noch Manpages gibt für dieses eine Programm?
Du könntest zum Beispiel in das Verzeichnis gehen. Ja, wir gucken mal. Wir nehmen mal hier. Wir könnten mal, Moment, lass mich mal gucken. So, wir sind jetzt mal hier in diesem Verzeichnis und da sieht man an der Stelle, da gibt es einzelne Bereiche, Man 1 bis Man 8. So, und jetzt könntest du sagen, okay, wir gucken uns mal Man 1 an und jetzt willst du wissen, was alles mit D vorhanden ist. Ja, da siehst du, das gibt es alles für in der Gruppe 1. Und das kannst du jetzt natürlich auch für die Gruppe 2 machen. Ja, und da siehst du, für DF gibt es hier keinen Eintrag. Hier gibt es nur Delete Module oder DUB 2. Das ist die eine Variante. Du kannst das da durchsuchen. Oder du könntest ein Where is aufrufen. Und dann siehst du ja an der Stelle, okay, es gibt das Bin-Kommando, User Bin DF. Und dann siehst du den ersten Eintrag, User Share Man 1 DF. Und wenn es dort mehrere gibt, sind die alle aufgelistet. Ja, also mit dem Where is, das zeigt dir an, wo du die Komponenten von dem Programm findest und die Manpages sind einfach nebeneinander aufgelistet.
Also fein.
Man-F, das ist die Stimme aus dem Off. Aber die wissende Stimme aus dem Off, das ist super. Man-F? Harald weiß sowas. Das ist super, danke. Das werde ich dann noch zu den Folien ergänzen.
Das wusste ich auch noch nicht. Ich hätte Find benutzt dafür. Die nächste Frage.
Find wäre auch eine Variante, das könnte man auch nehmen, das stimmt, ja.
Mich interessiert, wie man das Info nachinstallieren kann.
Das hängt von deiner Distribution ab, die du benutzt.
Linux Mint.
Linux Mint. Dann kannst du das darüber installieren. Apt install info. Oder apt install info pages, glaube ich.
Gibt es weitere Fragen? Wir haben noch Zeit. Also es ist jetzt erst, wie spät ist es? 39. Wir haben, glaube ich, sogar noch 10 Minuten. Also traut euch. Jetzt habt ihr die Möglichkeit.
Alles andere wird dann kostenpflichtig.
Oh, bitte?
Wenn man nicht Vim und Emacs lernen möchte, was ist denn dann die Kurzerklärung für Scrollen bei den Manpages zum Beispiel?
Die Kurzerklärung für das Scrollen?
Genau.
Die deutsche Übersetzung? Oder... Wie meinst du das?
Du meinst vorhin, wenn ich durchblättern möchte... Dann muss ich dafür die entsprechenden Kommandos oder Befehle oder Tastaturvarianten lernen, genau. Was ist denn der Cheatcode dafür quasi?
Du kannst auch die Bild nach oben oder Bild nach unten Taste benutzen.
Perfekt, danke schön.
Mit den Vim Abkürzungen geht es schneller.
Das Scrollen mit der Maus geht übrigens auch.
Ja, aber wenn du die Tasten nicht benutzen willst, mit den Vim-Kommandos sieht es viel mehr nach Hacken aus. Da kannst du andere Leute beeindrucken. Das ist doch total wichtig.
Standen die nicht auch unten in der Zeile drin? In der letzten Zeile stehen die auch drin.
Ich habe das akustisch nicht verstanden, was als Kommentar
kam. Unten, der Kommentar war, unten in der Zeile würde das drinstehen, in der Baseline, was man so machen kann, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht, also Blättern ist einfach mit Bild hoch, Bild runter, man muss mehr VI-Kenntnis haben, wenn man was suchen möchte. Suchen geht mit Slash.
Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, oder natürlich.
Mit Space darf man auch durchblättern, aber suchen, Slash, und wenn ich ein Stichwort habe, ich habe doch schon mal...
Das meinst du.
Bla, bla, bla.
Ja, das habe ich einfach mit H mir anzeigen lassen, welche Tastenkombinationen es gibt. Ja, und Haralds Kommentar darüber zu suchen, das ist natürlich, es hängt so ein bisschen vom Pager ab, der verwendet wird, aber natürlich können wir das machen. Wenn wir jetzt mal, wonach suchen wir denn? Ja, da unten blinkt jetzt eine kleine Eingabe.
Es gibt
Eingabe.
Oft eine Beschreibung, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, im Original immer Examples. Wenn man Examples groß schreibt, dann kommen unten meistens Beispiele für die Kommandos, wo man dann gucken kann, wie das geht. Heißt das jetzt Beispiele in der deutschen Manpage? Also wenn man sonst groß Example als Überschrift, dann kriegt man die Beispiele. Aber wie das jetzt Deutsch heißt, Exam. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man so ein Kommando-Dingens liest und dann einfach, super, Beispiel? Das weiß ich jetzt nicht. Die haben eine Struktur, traditionellerweise.
Ja. Das muss er jetzt was finden.
Hm? Nee. Gibt es kein Beispiel, schade.
Nee, gibt es kein Beispiel da dran.
Im Englischen vielleicht, Original
vielleicht, ja, vielleicht gibt es nicht bei, vielleicht gibt es das nicht bei allen Programmen. Ich glaube, bei der Manpage to Find sollte was drin sein. Aber wir können nach was anderem suchen. Wir können jetzt mal nach Wurzel suchen, weil ich das gerade hier im Text gelesen habe. Das ist nämlich drin und dann springt es zu der jeweiligen Zeile, wo dieser Suchbegriff vorkommt. Und das nutze ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ah, ich kenne die Option, ich habe aber vergessen, was das macht. Dann gehe ich dahin, gehe jetzt mal auf minus all und dann springt es an die entsprechende Zeile. Mit N komme ich zum nächsten und mit B komme ich zum vorhergehenden. Also ich springe sozusagen nach unten bzw. nach oben. Ja, und das ist, wie gesagt, genau das Gleiche wie im Vim auch. Also wer mit dem Vim aufgewachsen ist, der ist da zu Hause. Mal später.
Genau, und wenn ihr noch weiter suchen wollt, müsst ihr nicht jedes Mal den Suchbegriff neu eingeben, sondern einfach nur Slash.
Genau.
Gibt es weitere Fragen? Wir haben noch Zeit. Jetzt oder nie? Ja, dort hinten.
Da gibt es noch eine große Frage.
Hallo, ich bin mehr an dem Dokumentationserstellungsprozess und den Hintergründen interessiert.
Lauter bitte.
Alles klar. Und zwar bin ich beruflich auch in der Erstellung von Dokumentation mit involviert und wir haben immer das Problem, dass wir bei den Terminologien uns oft streiten. Wie ist denn da hier der Hintergrund? Das ist ja auch Dokumentation für alle und da sind auch sicherlich auch viele involviert und haben auch sehr viele Meinungen. Fragt man 10 Leute, bekommt man 11 Meinungen. Wie wird das da gehandhabt? Wie ist da der Entstehungsprozess oder wie spricht man sich ab?
Da kann ich relativ wenig sagen. Ich würde davon ausgehen, dass es eine Art Template gibt, eine Art Vorlage, die man benutzen kann. Und dann kann man zum Beispiel für die jeweilige Manpage sagen, diesen Abschnitt möchte ich übernehmen, den möchte ich übernehmen. Oder man schaut sich andere Manpages an und sagt, okay, da wurden die und die Begriffe verwendet. So würde ich an die Sache rangehen. Ich glaube, eine ganz feste Regelung, was wie reinkommt, muss, gibt es da nicht. Mein Wissensstand. Der Harald hat noch eine Frage.
Wir haben noch 5 Minuten.
Da gibt es Beispiele, zumindest bei mir. Also fürs Mikro auch nochmal, Frank wird es gleich zeigen, in der Mann-Page von Mann, da, wenn man jetzt nach Großbeispiele sucht, kommen unten Beispiele für Mann-Pages lesen. Ja, großschreiben. Also die Überschriften hast du oben gesehen, sind da groß oder mit Dach für Zeilen anfangen, aber dann wenn man groß eingibt, dann kriegt man nur die großen Überschriften, dann sucht man leichter. Meine Mann-Page kann das. Mist. Also ich habe es im Deutsch Beispiele in der Manpage vorne drin. Okay.
Dann hast du eine andere Variante von Manpages
als ich. Sag jetzt nicht, welche Distribution die besseren deutschen Manpages hat.
Ja.
Ja, gibt es noch weitere Fragen?
Also hier gibt es keine Beispiele in der Manpage, aber lass uns dann doch mal zusammensetzen und gucken, was du hast. Ja, vielleicht ist meine Manpage nicht mehr up to date und dann reden wir mal drüber.
Wir hätten noch 3 bis 4 Minuten, aber wenn es nichts weiter gibt, dann können wir auch damit... Ja, du, sehr gut.
Zum Thema Manpages, es gibt auch eine Seite manpages.debian.org und da kann man sich die Manpages... Ah, was? Näher dran halten, ja, okay. Es gibt auch eine Seite manpages.debian.org und da kann man sich halt die Manpages anzeigen lassen und dann kann man zum Beispiel in den Manpages mit den normalen Browser-Kommandos zum Beispiel Ctrl-F drin suchen. Es gibt die auch deutsche Manpages, ja. Du kriegst auch angezeigt, in welchen Übersetzungen die vorhanden sind. Und du kriegst auch die Manpage... Wenn es die Manpage vorhanden ist für verschiedene Debian-Distributionen, kriegst du die auch die Distribution angezeigt. Also da Trixie,
Backwards und so weiter und so fort. Das ist ein guter Hinweis. Ich habe hier mal die Manpage zu DF einfach aufgerufen. Also sieht genauso aus, wie was wir im Terminal auch gehabt haben, aber halt jetzt im Webbrowser und wir können es über den Webbrowser oder die Webbrowser-Navigation suchen. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn es da keine weiteren Fragen jetzt gibt.
Ah. Doch, natürlich gibt es noch Fragen.
Ein Tipp.
Wir haben vorhin über ubuntuusers.de gesprochen. Und zwar, es gibt einen noch direkteren Weg, wie man darüber sich die Befehle in Deutsch anzeigen lassen kann. Die Eingabe im Browser, die lautet dann wiki.ubuntuusers.de/ und dann direkt der Befehlsname. Da kommt man mit einem Return dann direkt zum Befehl hin und da sind auch reichlich Beispiele dann mit dabei und das ist alles in Deutsch. Also das ist die bestmögliche Hilfestellung für die Befehle, finde ich.
Das ist ein guter Tipp. Ich habe das da gleich mal ausprobiert. Und ja, das klappt. Wunderbar. Danke.
Der DD-Befehl, der ist da am beeindruckendsten für die ubuntuusers.de. Denn da steht gleich in Deutsch, dass man damit seine Platte problemlos verwüsten kann. Man kann die überschreiben, sodass alle Bits überschrieben sind. Man kann die klonen, in eine Image-Datei reinschreiben. Also das ist der geniale Befehl.
Vielen Dank für den Tipp. Und damit sagen wir Danke.
Ja, vielen und Dank an dich vor allem. Schön, dass du hier warst und hoffentlich gerne wieder.
Gerne doch. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Nachmittag.